Ein Mercedes gewinnt in Spa, der andere schafft nicht einmal die erste Runde. Ja, ganz durchwachsene Ausbeute der Mercedes-Mannschaft auf jeden Fall. Antonelli glänzt einmal mehr, George Russell wird vom Auto im Stich gelassen und
wieder mal, ja.
Deswegen habe ich mich in Schale geworfen, Freunde. Franco Colapinto liefert auf jeden Fall das Manöver des Rennens, vielleicht sogar der Saison bisher.
Ja, ich wollte es gerade sagen, vielleicht sogar der Saison. Und wir sprechen natürlich über die kontroverse 5-Sekunden-Strafe gegen Lewis Hamilton. Ob Ferrari mit dem Virtual Safety Car dann Glück hatte, hatten sie sicherlich. Und natürlich noch viele, viele andere Sachen jetzt.
Super, dann gucken wir doch gleich mal. Ordnen wir doch zu Beginn vielleicht mal ein, wie wir überhaupt in diesen Rennsonntag gestartet sind. Ja, es sind da Dinge passiert im Qualifying, in den freien Trainings. Da sollten wir auf jeden Fall noch einen Blick drauf werfen, um euch abzuholen, damit, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, damit wir da alle auf dem gleichen Fundament stehen.
Ist auch wichtig für den Kontext tatsächlich.
Das ist wichtig für den Kontext tatsächlich. Und ja, da haben einige Mannschaften gute Arbeit geleistet auf jeden Fall. Und der eine oder andere Pilot wurde auf die falsche Fährte gelockt vielleicht. Ja, das kann alles natürlich so gewesen sein. Schauen wir doch mal. Am Freitag war zunächst Max Verstappen überraschend, muss man sagen, der schnellste, setzte die Bestzeit. Danach hat dann erwartungsgemäß Kimi Antonelli das Zepter übernommen, war dann der schnellste im freien Training 2, im freien Training 3 auch. George Russell, der klagte das ganze Wochenende über Probleme. Ja. Fehlender Topspeed war da zum wiederholten Male schon irgendwie das Problem. Ja. Lewis Hamilton hatte einen Unfall, auch Pierre Gasly übrigens, die sind beide an der gleichen Stelle auch eingeschlagen. Und
untypisch
bei Hamilton
für beide auch, ne?
Untypisch für beide. Bei Hamilton war es besonders kritisch, weil es im dritten freien Training passiert ist und die Ferrari-Truppe da wirklich Stress hatte, das Auto rechtzeitig zum Qualifying hinzubringen. Sie haben es aber geschafft, da hat sich Lewis Hamilton auch bedankt und das Auto war auch sehr schnell. Ja, die beiden Ferrari haben sich super qualifiziert. 2000stel auseinander übrigens, Charles Leclerc ganz knapp vor Lewis Hamilton. Also daran lag es nicht, die Ferrari-Mannschaft hat toll gearbeitet am Auto von Hamilton auf jeden Fall. Aber im Qualifying der tonangebende Mann war Kimi Antonelli wieder. Satte 13stel, ein bisschen mehr Vorsprung auf den zweitplatzierten Max Verstappen, der dann auch überraschend vorne dabei war. Tolle Teamarbeit da auch der beiden Red Bulls, da sprechen wir sicher nochmal drüber. Isaac Hadjar hatte da durchaus einen großen Anteil an der tollen Ausgangsposition. Windschatten-Koordinationsballett, auf jeden Fall.
Aber wirklich vom Feinsten, also es war wirklich Choreografie auf den Millimeter, muss man schon fast sagen.
Ja, wir können da kurz reingehen. Ja. Isaac Hadjar war nämlich aussichtslos. Er hatte neue Teile am Auto. Er hätte sowieso von ganz hinten starten müssen. Er ist aber bis ins Q3 vorgefahren und hat dann sozusagen seine Zeiten geopfert. Das war ja ohnehin Quatsch, wenn er von ganz hinten startet. Aber er hat zweimal Max Verstappen ganz vorbildlich einen Windschatten gegeben. An einer Stelle. Die haben sich das sehr gut überlegt und super umgesetzt tatsächlich. Max Verstappen hat sich ja noch bedankt. Ja, das waren anderthalb Windschatten, hat er gesagt. Ganz tolle Arbeit. Ohne die Hilfe seines Teamkollegen wäre er wohl auf P6 gelandet, hat Max Verstappen gesagt. Ja, mit der Hilfe hat es dann für Platz 2 gereicht, auf jeden Fall. Ganz, ganz toll. Auch halbwegs überraschend, oder auch nicht. Lando Norris war Dritter nach dem Qualifying. Auch ganz, ganz tolle Leistung des, noch Weltmeisters auf jeden Fall. Aber auch er musste 10 Plätze zurück dann, weil er neue Motorenkomponenten hatte. Bisschen schade, aber er hat dann auch eine gute, sehr gute Aufholjagd gezeigt. Mein Sohnemann hatte richtig Spaß, der fiebert nach wie vor irgendwie mit Lando Norris. Aber dazu vielleicht später nochmal mehr. So ging es dann einfach ins Rennen auf jeden Fall. Durch die Motorenstrafe, ich glaube, Leclerc war Dritter, ne? Hamilton startete dann von P4.
Ja, und bei Leclerc war es auch ganz spannend, bei dem vielleicht noch minimal was mehr drin gewesen, denn er hat auch mal auch kurz gelupft, weil er dann eine Gelbphase falsch interpretiert hatte. Also viel passiert und wenn wir jetzt mal ins Rennen springen, da ist auch direkt viel passiert. Antonelli hat gleich die Führung gegen Verstappen verloren, hat sich aber auf der Kämmelgeraden dann am Schluss gleich wieder zurückgeholt. Das hat er wahrscheinlich auch mit Absicht gemacht, um sich da nochmal in bessere Position zu bringen und nicht ausgekontert zu werden. Also der ist echt mit allen Wassern gewaschen, finde ich richtig toll. Und es ist unglaublich, Also da auch von seinem Teamkollegen ist es genau andersrum gelaufen. Der hat am Ende der Kämmelgeraden dann eigentlich schon gemerkt, so da geht irgendwie einiges in die falsche Richtung. Denn Russell, der ist dann zwar noch gut durch Lassos gekommen, aber ihm fehlt halt die elektrische Leistung. Ja, seine Batterie hat nicht geladen. Und am Ende von Eau Rouge hat er dann schon auch keine Energie mehr gehabt, ist dann aufgeschnuppt worden, Hamilton dann später in vorbeigezogen und Russell hat dann versucht, außen in Lecombe zu überholen und Russell wollte kontern und dann sind eben beide kollidiert. Russell hat da vielleicht ein bisschen zu optimistisch den Platz eingeschätzt. Hamilton hatte untersteuern. Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass Russell im Kies gelandet ist und da auch nicht mehr rausgekommen ist. Hamilton bekam dann eine 5-Sekunden-Strafe, die ist dann auch sehr umstritten gewesen tatsächlich. Und gerade deswegen sah es dann für Hamilton auch erstmal ziemlich finster aus, ja. Denn er hat ja da auch selber Schaden davon getragen, ja, und plus diese Strafe dann recht schnell aufgedrückt bekommen. Aber für Ferrari insgesamt dann sehr, sehr gut vom Renngott koordiniert, ist dann ein Virtual Safety Car, ist aufgetaucht, ja, ein wildes Virtual Safety Car und hat dann auf jeden Fall für Leclerc dann dazu geführt, dass er mit sehr geringem Zeitverlust stoppen konnte und dann hat er die Führung übernommen, war so ein bisschen eine Sensation, also damit hat eigentlich keiner so richtig gerechnet, schnell war er ja, aber es sah erstmal nicht danach aus, als ob er da um den Sieg mitreden könnte und nach diesem Stopp eben sah es dann schon danach aus und Antonelli hat dann aber sukzessive sich rangerobbt und dann 10 Runden vor Schluss hat er dann Leclerc dann kassiert. Also da war er dann insgesamt mit dem Mercedes-Paket zusammen einfach doch zu gut. Und das war das dann, ne?
Ja, aber Charles Leclerc konnte noch überraschend lange mithalten. Er war ja sehr, sehr lange, viele Runden noch im 1-Sekunden-Fenster. Sprich, er hatte noch den Overtake-Boost-Modus da zur Verfügung. Erst wirklich wenige Runden vor Schluss konnte Antonelli sich dann da ein bisschen befreien. Hatte im Ziel aber auch nur in Anführungsstrichen 2 Sekunden Vorsprung. Also fantastische Leistung im Rennen von Charles Leclerc. Wie wir das dann bewerten übrigens, das seht ihr in der nächsten Episode, unsere Fahrernoten. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich glaube, die eine oder andere 10 werden wir da zücken müssen. Ja, ob Leclerc eine kriegt, weiß ich noch nicht. Ja, er hatte neben der wirklich tollen fahrerischen Leistung aber auch mindestens 2 Szenen drin, wo man dann wirklich mal genauer hingucken muss. Gegen Piastri und gegen seinen Teamkollegen hat er sich da sehr, sehr rüde verteidigt. Ja, da war dann kein Millimeter Platz mehr, sogar Kontakt mit Piastri. Aber wie gesagt, dazu in den Fahrernoten mehr. Am Ende des Tages ist es so gekommen, Antonelli hat gewonnen. Knapp vor Charles Leclerc und Max Verstappen auf dem Podium. Bin mir nicht sicher, ob er damit gerechnet hätte. Also Max Verstappen selbst, ja, vor dem Wochenende. Er war selbst nach dem Rennen dann auch beim Podiumsinterview sehr erfreut, ja, über die starke Leistung hätte er nicht unbedingt erwartet, glaube ich. Und Lewis Hamilton hat sich dann als Vierter noch ins Ziel gerettet mit einem beschädigten Auto, mit einem Auto übrigens auch, das die falsche Frontflügeleinstellung hatte. Wir sprechen später nochmal drüber, da gab es dann beim Boxenstopp ging es ziemlich hoch her, ja, es hat ein Mechaniker noch ein bisschen gelitten, Lewis Hamilton hätte den fast überfahren oder hat ihn sogar erwischt. Aber wie gesagt, dazu gleich noch mehr, ja. Franco Colapinto, der hat nämlich als 10. den letzten Punkt geholt und ja, und das mit einem wirklich ziemlich unfassbaren Überholmanöver. Den Punkt hat er sich wirklich schwer erarbeitet und mehr als verdient. Auch da sprechen wir gleich noch drüber. Kurzer Blick auf jeden Fall auf den WM-Stand jetzt nach diesem großartigen Rennen in Spa-Francorchamps in Belgien. Antonelli führt mit 204 Punkten im Moment vor Lewis Hamilton, ist jetzt wieder Zweiter mit 159 Punkten. George Russell 154 Punkte, also 50 wieder hinter Antonelli. Ah, das ist richtig bitter, ja. Vor diesem Rennwochenende haben eigentlich die ganzen Verfolger schon richtig verkürzt auf Antonelli. Wir haben schon gehofft insgeheim, dass wir mehr oder weniger mit einem Gleichstand in die Sommerpause dann gehen, nach dem Rennen in Ungarn, was nächstes Wochenende folgt. Aber, seht her, Antonelli hat sich da auf jeden Fall wieder reichlich Vorsprung erarbeitet, völlig zu Recht. Ja, und das war es dann auch damit, mehr oder weniger. Ja. Wir müssen aber noch einen Blick auf die Pace werfen, denn das und da muss ich wirklich sagen, Sebastian, das war mein persönliches Highlight vom ganzen Rennwochenende. Wir haben auf den ersten 4 Plätzen der schnellsten Autos, das ist nicht unbedingt die Rennreihenfolge im Ziel, aber auf den ersten 4 Plätzen der besten Pace haben wir 4 unterschiedliche Autos und die sind erfreulich nah beisammen. Erzähl nochmal was drüber. Spoiler, Kimi Antonelli liegt trotzdem auch da vorne.
Ja, also Antonelli ist da sozusagen die Referenz, ja, und wenn man dann mal schaut, wer dahinter wie viel langsamer war, dann kann man auf jeden Fall eine Sache feststellen, ja, die 4 Top-Teams, namentlich Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren, die sind jetzt super nah beieinander, also in die gemittelte Pace sozusagen pro Runde. Die ist folgendermaßen, Leclerc war 0,2 Sekunden hinter Antonelli in der Race Pace. Das ist nicht wirklich viel, ja. Und Max Verstappen 0,22, also auch direkt dran eigentlich. Und ein Lando Norris, der war für mich so mit die größte Überraschung in seinem McLaren. Der ist nämlich auch mit harten Reifen zum Beispiel gestartet und hat sehr lange
mit harten Reifen gefahren. Ne?
Erstens das, dann spät auf Mediums gewechselt und war aber auch mit den harten Reifen sehr, sehr schnell. Die haben generell auch sehr gut funktioniert. Wer die am Anfang gewählt hatte, der hatte zumindest keinen großen Nachteil. Also es war tatsächlich ein guter...
Stichwort Isaac Hadja.
Ja, genau, der hat ja, ist ja auch aus der Not eine Tugend gemacht. Er ist ja dann relativ in den ersten drei Runden, glaube ich, schon zweimal in der Box gewesen. Ja? Und dann hat dann auf die harten dann
von hart auf Medium und von Medium wieder auf hart. Und dann ist er damit durchgefahren. Das war sensationell.
War halt so, dass er die Mediums dann halt nicht benutzen wollte, um zu Ende zu fahren. Hat dann einfach dann nochmal auf hart gewechselt und war dann halt dann auf denen bis zum Ende unterwegs. Und ja, wie gesagt, Lando Norris 0,31 war der weg von Antonelli. Und das hätte man wirklich nicht erwarten müssen. Und er hat sich auch lange, da gab es so ein Überholmanöver, wo Antonelli dann nochmal aufgeholt hat und ist dann an Norris vorbeigegangen im Rennen, als er sich nochmal durcharbeiten musste nach dem Boxenstopp. Ja. Und da hat sich Norris überraschend lange wehren können. Und der war zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Box. Ja, also das ist echt spannend gewesen. Also bei McLaren kann man sich durchaus Hoffnung machen. Ja, und es ist aber nichtsdestotrotz, muss man unterstreichen, wenn bei Antonelli kein Defekt auftritt, dann hätte der wahrscheinlich so gut wie jedes Rennen diese Saison gewonnen. Ja, also man kann jetzt darüber diskutieren, ob George Russell den ganzen Problemen, die er zugegebenermaßen auch hat, ja, und hatte in den letzten Rennen. Mhm. Wir kommen auch gleich nochmal drauf. Vielleicht dann das ein oder andere Mal mehr mit hätte reden können, aber Antonelli ist auf jeden Fall eine Macht. Und damit schauen wir mal auf Ferrari und die Strafe von Hamilton. Ferrari hat ja jetzt mit den Plätzen 2 und 4 auf jeden Fall den Aufwärtstrend in gewisser Weise bestätigt. Okay, also realistisch um den Sieg mitgefahren sind sie jetzt dieses Mal auch nicht, wobei Leclerc natürlich auch lange dran gekratzt hat. Aber ich glaube trotzdem, Antonelli hätte im Zweifelsfall noch ein bisschen was drauflegen können. Aber eine Sache ist auch sicher, ja. Also viel wäre es so oder so nicht gewesen, weil sonst hätte er es gemacht, ja. Also hinten raus hat ja Leclerc dann noch ein bisschen Probleme gehabt, dann aus der einen oder anderen Kurve hat er deswegen auch das 1-Sekunden-Fenster dann nicht mehr aufrechterhalten können, ist dann aber halt auch nicht weiter als diese 2 Sekunden zurückgefallen. Also man darf gespannt sein und eines darf man nicht vergessen, es ist ja mit Spa jetzt eine Strecke, die dem genauso wie eigentlich Silverstone Ferrari eigentlich gar nicht liegt und in beiden, also Silverstone hat Leclerc ja gewonnen, und in beiden Rennen war es auch so, dass Hamilton eigentlich, der hatte dann halt in den Rennen dann auch immer ein bisschen mehr Probleme als Leclerc, aber der war eigentlich genau auf einer Augenhöhe mit Leclerc. Das heißt, also Ferrari kann, wenn sie da ein Top-Wochenende liefern, selbst auf solchen Strecken die Mercedes kitzeln oder sogar schlagen. Und jetzt kommen ja noch einige Strecken, die dem Mercedes wesentlich, dem Ferrari wesentlich mehr liegen werden.
Ungarn zum Beispiel.
Also, Ungarn zum Beispiel, nächste Strecke, gleich nächstes Wochenende. Also das wird noch super, super spannend. Und so groß ist der Abstand ja jetzt nicht. Also auch ein Russell, wenn dann mal das Pech einen Antonelli ereilt, 2 Ausfälle im Laufe der Saison und dann 2 Siege von Russell, und dann hat er das halt auch schon wieder zugefahren. Also ist jetzt ein bisschen Milchmädchenrechnung, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir haben noch sehr, sehr viel vor uns. Und wie gesagt, wir sprechen über Ferrari und vor allem dann auch Hamilton. Ja, wie gesagt, Vollgasstrecke, SF26, also der diesjährige Ferrari, ist eigentlich kein Auto, das dafür wirklich gemacht ist. Spannenderweise hat aber Lewis Hamilton sogar einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Der hat knapp über 350 km/h im Rennen an den Tag gelegt. Mhm. Und das war tatsächlich dann auch die Höchstgeschwindigkeit aller Fahrer im Rennen zumindest. Das ist auch irgendwie ein bisschen bizarr, aber okay, ist so. Und nach jetzt 2 Siegen aus den letzten 3 Rennen, muss man jetzt auch mal ein Ausrufezeichen dahinter setzen für Ferrari, kann man auch tatsächlich jetzt mit Fug und Recht behaupten, Ferrari kann Mercedes inzwischen regelmäßig fordern. Und klar, ein bisschen Glück war natürlich dabei. Ne? Leclerc hat aber das Virtual Safety Car perfekt genutzt und hat dann auch Antonelli lange hinter sich halten können und eben dann auch mithalten können. Ja, Schwächephase auf den harten Reifen, in der die Vorderachse nicht so richtig funktioniert hat, okay, geschenkt, aber wie gesagt, ne, wenn man bei Ferrari noch ein bisschen das Auto besser versteht, die Updates, die sind ja auch noch nicht so hundertprozentig, also da kann man, die sind jetzt drauf in den letzten paar Rennen, also da kam jetzt in Spa jetzt nichts Großes dazu, aber man lernt ja immer mehr und man darf da schon noch mit einigem rechnen. Hamilton hatte ein ziemlich durchwachsenes Wochenende, war eigentlich, Dave, du hast es ja am Anfang des Videos auch schon gesagt, in der Quali nur 2/1000stel hinter Leclerc. Der hätte sicherlich auch noch ein bisschen mehr rausholen können, wie gesagt, gelbe Flagge gelupft und so. Aber Hamilton hatte eben auch diesen Trainingscrash. Er hatte auch direkt am Anfang die Kollision mit Russell, für die er wirklich nichts dazu konnte. Das ist einfach ein Racing-Incident gewesen. Gut, er hat diese 5-Sekunden-Strafe bekommen. Die kann man auch vertreten. Also es ist jetzt auch, es ist schon hart gewesen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, es ist eine Fehlentscheidung gewesen. Aber trotzdem, Schaden gehabt, 5 Sekunden, dann der Boxenstopp ist nicht gut gelaufen. Trotzdem ist er dann noch auf Platz 4 gefahren, hinten raus, dann auch gut Piastri dann nochmal eingefangen. Und man kann auf jeden Fall sagen, gut, den Schaden begrenzt im wörtlichen übertragenen Sinn.
Ja, das kann man so sagen. Ich korrigiere kurz, Ferrari hat 2 der letzten 4 Rennen gewonnen. Dazwischen hat mehr Österreich, wo Russell gewonnen hat, jetzt in Spa war Antonelli wieder erfolgreich, Silverstone gegen Charles Leclerc und Barcelona hat Hamilton gewonnen. Aber ja, der Trend ist auf jeden Fall da. Ferrari kann mitkämpfen. Das ist auf jeden Fall erfreulich und ich bin mir sicher auch, ja, Max Verstappen und ja, Lando Norris muss man da, glaube ich, schon beide hervortun. Die haben am ehesten noch Chancen, da auch mal aufs Podium zu fahren. Wobei, Hadja und Piastri sind auch nicht so weit weg von ihren Teamkollegen. Ich habe nach wie vor große Hoffnung, was die Saison angeht. Bin mir sicher, da geht noch was. Aber kommen wir mal zurück zu Lewis Hamilton. Hast du schon viel zusammengefasst, die 5-Sekunden-Strafe, über die wollten wir noch kurz sprechen. Ja, relativ hart, vertretbar, kann man schon so sagen. Lewis Hamilton hat sich direkt nach dem Kontakt mit George Russell da auch am Funk gemeldet, hat gesagt, ey, sorry, er hatte vom Vordermann, da waren ja noch Piloten davor, hat er eben Dirty Air, der Klassiker, bisschen verwirbelte Luft und dementsprechend weniger Grip auf der Vorderachse, deswegen ist er leicht in den Russell dann untersteuert. Das wollte er gleich mal durchgefunkt haben, ja, als vielleicht mildernde Umstände da so in Richtung Rennkommissare, ja, dass die dann sagen, ja gut, er hat jetzt nicht unbedingt die Kontrolle verloren, weil vielleicht doch oder auch nicht.
Hat leider nichts genutzt, ja.
Hat nicht so wirklich viel genutzt. In der ersten Runde sind die Rennkommissare ohnehin ja schon ein bisschen nachsichtiger, ja. Deswegen hat er auch nur 5 Sekunden bekommen. Causing a Collision kann auch mal 10 Sekunden geben. Ja, bisschen dumm gelaufen. Hätte er vielleicht sehen können. Andererseits, beide wollten auch nicht nachgeben. Ja. George Russell musste volles Risiko gehen, reinhalten. Er musste da vorne dranbleiben. Und Hamilton dachte sich, na komm, den schnapp ich mir jetzt noch, ja, den Russell. Ich habe gerade das Momentum auf meiner Seite. Ich bin innen, ja, eigentlich ganz gut. Ja, eigentlich ein Rennunfall irgendwie. Aber man kann schon vertreten, dass die Rennkommissare da leichte Tendenz oder leicht größere Schuld bei Lewis Hamilton eben gefunden haben. Das ist nicht so schlimm. Die Szene mit dem Mechaniker beim Boxenstopp habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen. Lewis Hamilton kam dann rein. Ferrari hat während des VSC dann auch beide Piloten reingeholt. Der Stopp von Leclerc war einwandfrei. Der Stopp von Lewis Hamilton dann leider weniger. Wie gesagt, er musste erstmal 5 Sekunden warten, ja, da die Zeitstrafe absitzen. Dann hat man Reifen gewechselt. Und dann gab es eine Szene, die war irgendwie unglücklich. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht erklären. Offensichtlich hat Lewis Hamilton das grüne Licht bekommen, ist schon losgefahren. Keine Schuld bei Hamilton, ja, das macht man so. Man guckt auch nur aufs Licht als Pilot. Allerdings hat ein Mechaniker viel zu spät das Kommando bekommen, den Frontflügel noch zu verstellen. Wenn man von Medium auf Hard wechselt, und das hat Lewis Hamilton ja getan, braucht es, damit die Balance einigermaßen intakt ist, eine andere Einstellung am Frontflügel. Ich nehme mal an, logisch wäre da ein bisschen mehr Abtrieb, also ein bisschen steilerer Flügel, weil die Reifen weniger Grip bieten, die harten Reifen, deswegen rutschen die eher. Erkläre ich mir jetzt einfach schnell so. Auf jeden Fall wollte der Mechaniker dann gerade hinrennen und den Frontflügel verstellen. Da ist der Hamilton schon losgefahren, hat den Armen fast über den Haufen gefahren oder so halb über den Haufen gefahren. Und ja, der Mechaniker lag dann da. Lewis Hamilton war dann schon unterwegs aus der Box, hat sich direkt erkundigt. Geht's ihm gut? Ist der okay? Dann Team hat gesagt, ja, alles gut, kein Problem. Aber Lewis Hamilton hat es dann schon auch gedämmert. Moment, habe ich jetzt die richtige Frontflügeleinstellung? Nee, hast du eben nicht. Und er hatte ohnehin schon einen kleinen Schaden nach dem Unfall mit Russell da. Also sehr, sehr unglückliche zweite Rennhälfte für Lewis Hamilton. Und ich glaube, angesichts dieser Umstände ist der 4. Platz dennoch wirklich sehr, sehr gut, aller Ehren wert. Und das kann auf jeden Fall nur Hoffnung machen. Die Pace ist auf jeden Fall im Auto da. Sie können es mit Mercedes aufnehmen. Sie können es mit McLaren und Red Bull ohnehin aufnehmen. Ich glaube, das muss dann unterm Strich hängen bleiben. Klar, die Probleme muss man da analysieren und aufarbeiten. Aber ich glaube, das Positive wird überwiegen für Ferrari nach diesem Wochenende.
So sieht's aus. Und damit sprechen wir ein bisschen über Mercedes, ja, Antonelli versus Russell. Und da muss man jetzt klar sagen, egal was die Gründe waren, Antonelli war auf jeden Fall klar stärker. 2 Trainingsbestzeiten, Pole erfahren und Sieg reingefahren, ja, trotz diesem Virtual Safety Car Nachteil für, also gegen Mercedes, beziehungsweise eben Vorteil für Ferrari. Hat er sich da gut zurückgekämpft und Leclerc dann eingeholt, ist cool geblieben, hat ihn da auch sauber überholt, hat dann auch ja von Peter Bonington, seinem Renningenieur, auch noch die Info bekommen. Nur zur Info, ne? Der Leclerc hat schon 2-mal in dem Rennen Leute am Ende der Camel Straight links so ein bisschen weggeschubst, ja, und Antonelli hat dann aber auch wirklich extremen Überschuss gehabt, hat es super gemacht und da hat der Leclerc dann auch keine Chance. Aber man musste erstmal auch so cool sein in den jungen Jahren. Also wieder mal, ne? Also wir sagen es eigentlich ganz oft, aber Antonelli einfach wie ein ganz großer schon und macht kaum bis keine Fehler. Also ich muss sagen, jetzt mal abgesehen von dem Kanada-Rennen, wo er sich von Russell das ein oder andere mal ins Boxhorn hat jagen lassen. Ja, aber vielleicht. Ich wünsche jetzt auch mal für Mercedes, für die Spannung der WM und auch dafür, dass Antonelli so ein bisschen noch lernt, weil ich glaube, Russell ist schon ja dran, da kommen wir jetzt sowieso gleich dazu, aber dass der mal diese Gremlins aus dem Auto rauskriegt, weil der Rückstand war echt nicht nur fahrerisch. Ja? Also ich meine, man muss erstmal, wenn man noch bei Antonelli bleibt, ja, also 6 Siege und 6 Poles nach 10 Rennen, das ist alles andere als Zufall. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, er hat das beste Auto, bla bla bla, Russell hat auch viel Pech gehabt, aber
auf der anderen
so
Seite
stark,
muss man aber auch sagen, 4 Poles für George Russell. Also Mercedes hat 10 von 10 geholt und
genau.
So weit sind sie dann nicht auseinander.
Genau, und deswegen kommen wir mal zu Russell, denn der Rückstand war nicht nur rein fahrerisch und das hat man auch vor den Trainings in die Quali schon gemerkt. Da hat er nämlich einen Riesensprung gemacht schon. Da war er nämlich vorher schon teilweise eine Sekunde und mehr hinter Antonelli und in der Quali war es dann wesentlich weniger und man muss auch sagen, schon in Österreich in Silverstone hat er darüber geklagt, dass er Topspeed auf den Geraden gefehlt hat, im Vergleich zu Antonelli auch. Also das hat einfach nicht gepasst und erstmal, das hat auch Russell im Interview gesagt, ja, er hat auch selber erst gedacht, naja, vielleicht sind es die Bremsen, sein Fahrstil, er hat dann auch seine Technik verändert, aber dieser Zeitverlust, der ist genau gleich geblieben, ja, also da hat sich gar nichts verändert und dann haben sie eben rausgefunden, dass es an was anderes, an etwas anderem liegen musste und man hat auch gesehen, in der Qualifikation war Russells Auto bei Vollgas konstant langsamer. Das kann man ja sehr, sehr leicht in der Telemetrie ablesen.
Ja.
Und der Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der hat da auch eingeräumt, dass es eben dieser Teil eben nicht Russells Schuld war. Ja, es ist, man kann natürlich dann sonst auch sagen, ja, das sagt jetzt der Russell, damit er nicht so dumm dasteht, ne, wenn so ein Jungspund ihn da irgendwie an die Wand fährt. Aber so ist es tatsächlich auch wirklich nicht. Also Antonelli hat zwar eine frischere Power-Unit, soweit ich weiß, aber das erklärt natürlich keine 4 bis 8 Zehntel. Und man hat dann auch geglaubt, Dave, dass man den, also man hat auch dann irgendwann vom Rennen auch gefunden, woran es liegt, ja, hat das dann eliminiert, aber im Rennen ist es dann halt was anderes gewesen, muss man an der Stelle auch erwähnen. Also der Wurm ist auf jeden Fall irgendwo drin im Mercedes-Aggregat in der Power-Unit, ne?
Ich fühle auf jeden Fall sehr mit George Russell. Ich kenne das Problem sehr gut. Man steht voll auf dem Pinsel und auf der Geraden fahren die alle weg. Ich kenne das allerdings vom Kartfahren. Ich kenne da auch sehr gut den Grund dafür. Ja, der liegt bei mir auf den Rippen. Ja, da ist viel Pizza drin, Freunde. Ich glaube, das kann man von George Russell nicht behaupten. Er ist ein durchtrainierter Top-Athlet. Also ich glaube nicht, dass er da mit Übergewicht zu kämpfen hat. Auf jeden Fall. Daran kann es nicht liegen. Aber diese Probleme müssen beseitigt werden. Ja, das ist dann auch im Kopf irgendwann drin und du fühlst dich als Pilot dann einfach per se benachteiligt. Ja? Das ist, als müsstest du da in einen Kampf reingehen und hast irgendwie eine Hand am Rücken angebunden, ja, und musst dich dann irgendwie trotzdem verteidigen. Dieses Gefühl jetzt über mehrere Rennwochenenden hinweg, auch bei George Russell, das kann nicht gut sein, ja, das kann ihm auch nicht gut tun. Er ist ja trotzdem punktuell dran. Bis jetzt auf Spa war er eigentlich super. Er hat wieder 3 Podien in 3 Rennen geholt da. Es ist halt aber jetzt in Spa wieder komplett gegen ihn gelaufen. An einem Nachmittag hat sich sein Rückstand in der WM einfach mal verdoppelt auf seinen jungen Teamkollegen. Und das ist einfach großer Mist. Du hast das Problem ja vorhin schon genau beschrieben. Ne? Er ist da durch die erste Kurve gut durchgekommen, hat gedacht, cool, da geht was, ja, auf Richtung Eau-Rouge dann, Batterie, Power, ole ole. Aber da war dann plötzlich schon viel weniger drin, ja, 30-35% weniger, als eigentlich drin hätte sein müssen, ja. Und dann fahren die da durch Eau Rouge und oben auf Radeon hat plötzlich George Russell 0 Batteriepower. Ist dann einfach nur Sitting Duck, wie man sagt auf Englisch, ja, einfach nur ein Opfer. Alle fahren ihm um die Ohren, weil er da einfach ein paar hundert PS weniger
machen,
plötzlich
ne?
zur Verfügung
auf dem
hat.
Präsentierteller.
Ja, ganz genau so ist es. Und er hat dann natürlich trotzdem versucht, sich mit Händen und Füßen zu wehren. Und ja, dann kam es halt zu blöden Kollisionen mit Hamilton. Zack, Rennen beendet und ja, Laune definitiv im Keller, ja. Aber George Russell hat sich völlig zu Recht dann auch gar nicht da über den Kontakt an sich aufgeregt. Er hat übrigens auch Lewis Hamilton da gar keine Schuld gegeben. Er hat gesagt, das ist ein normaler Rennunfall, das passiert. Ich gebe Hamilton mal keine Schuld. Aber George Russell jetzt, ja, sagt dann, ich darf mich überhaupt nicht in dieser Position befinden. Ja. Er hat sich wirklich massiv geärgert darüber, dass er da wieder ohne Leistung auf der Geraden einfach irgendwie sich wehren muss mit allem, was er da so hat, aber er hat eben nicht genug und er hat da auch wirklich das Team in die Pflicht genommen. Da sind ihm auch einige Flüche entfleucht, sage ich mal, am Funk. Das kennt man von Russell jetzt auch nicht unbedingt. Also der war wirklich außer sich, der war komplett bedient. Kann ich leider sehr gut nachvollziehen. Ja. Und er hat natürlich vollkommen recht, es darf nicht sein, dass er in so einer Position sich dann befindet, da wirklich mitten in den Pulk reingespült wird, weil ihm da einfach die Power ausgegangen ist. Warum auch immer, das wird man sehr gut analysieren müssen. Jetzt gibt's bestimmt dann auch schon wieder die Ersten, die da mit irgendwelchen Verschwörungserzählungen um die Ecke kommen. Meine Güte, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, oder sagen, dass Russell ist nichts mehr taugt und so ja, schnell wirklich ersetzt werden muss. Also der ist immer noch ein Topfahrer, der hat halt gerade wirklich mit viel zu kämpfen, dass er auch nicht wirklich in der Hand hat. Muss man ganz klar
ganz
sagen.
Genau. Ja, das hast du auch gesagt. Ne? Er hat das Fahren sicher nicht verlernt. Er ist auch nicht so weit weg von Antonelli eigentlich, wenn alles passt. Ja. Aber er kämpft da halt jetzt mit irgendwelchen Gremlins im Auto, die das Team abstellen muss. Und ich bin mir auch sicher, sobald die abgestellt sind, dann kämpfen die beiden wahrscheinlich wieder auf Augenhöhe. Das wird dann eine kleine Psychogeschichte auf jeden Fall. Wer dann wo, wie das bessere Selbstbewusstsein hat und davon hat Antonelli auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge erstrotzt förmlich davon. Bei Russell muss das erst wieder kommen.
Ja, und dann schauen wir ein bisschen noch kurz auf die Mercedes Power Unit, denn die ist halt auch da wieder nicht so unterwegs gewesen, wie sie hätte sein sollen. Da gibt es schon so ein bestimmtes Muster. Also wir erinnern uns zurück, Russell, der ist ja in Führung im harten Kampf mit Andrea Kimi Antonelli in Kanada mit einem Batteriedefekt ausgeschieden. Antonelli ist dann in Barcelona Opfer der Mercedes Power Unit geworden. Da war dann plötzlich auf Platz 2 liegend und er wäre wahrscheinlich auch noch Richtung Platz 1 gesteuert. Ja, plötzlich so eine Art elektrischer Shutdown und dann war das Auto weg. Ja, ist nichts mehr vorangegangen und auch die Kundenteams hatten Probleme. Ja, also McLaren und auch Williams durchaus auch mit ähnlichen Problemen im Laufe der Saison und Mercedes hat die Alpine aber, glaube ich, nicht lustigerweise. Ne?
Nee, bisher nicht, glaube ich. Kann aber auch Glück sein. Ne?
Ja. Mercedes hat auf jeden Fall bereits ja schon ein Update gebracht, das Zuverlässigkeit verbessert, sowohl auf Software- als auch Hardware-Seite und da fahren jetzt inzwischen auch alle damit. Also McLaren war ja dann so das letzte Team, das das dann implementiert hatte, aber Antonellis sie zeigt zwar auf der einen Seite, dass die Leistung immer noch über fast jeden Zweifel erhaben ist, aber Russells Wochenende hat dann halt eben genauso gezeigt, dass die Zuverlässigkeit weiter ein Problem ist. Und leider hat es ihn halt in der Saison öfters erwischt als jetzt seinen Teamkollegen. Und dementsprechend ist das halt ein großer Teil des Puzzles, dass Russell momentan verwehrt, weiter oben in der WM zu stehen oder mehr Punkte zu haben.
Ich verweise an dieser Stelle gerne wieder auf unsere dreiteilige Serie, die wir vor der Saison gemacht haben, wo wir euch ein bisschen die neuen Regeln erklärt haben und worauf es dieses Jahr ankommen wird. Wir haben da an mehreren Stellen wirklich gebetsmühlenartig wiederholt, dass die Zuverlässigkeit ein Schlüssel sein könnte, wenn es um die WM geht. Und genau das sehen wir jetzt. Ja. Der Ferrari-Motor ist zwar ein bisschen langsamer, hat da Defizite, ist aber zuverlässig bisher, also kugelsicher. Dementsprechend sieht es in der WM noch einigermaßen ausgeglichen aus. Du hast es ja schon hier sehr schön ins Skript reingeschrieben, Sebastian. Zuverlässigkeit gewinnt Meisterschaften, ja. Geschwindigkeit gewinnt bestenfalls hier das ein oder andere Rennen. Und so ist es natürlich auch. Wie gesagt, Mercedes wird da in die Analyse gehen müssen. Es ist auch nicht ganz klar für uns zumindest, inwiefern sich die Fehler und die Probleme da ähneln. Ja, es gibt auf jeden Fall im Bereich der Batterie Probleme. Ja. Speicherung, Steuerung des Energieflusses da und natürlich die Bereitstellung der Energie dann auf Abruf. Die funktioniert halt nicht ganz tadellos oder zumindest nicht zuverlässig immer tadellos. Und da muss Mercedes auf jeden Fall optimieren. Die Zuverlässigkeit ist da leider noch nicht ganz bei 100%.
Ja, und 100%ig zuverlässig könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir einen Tipp für euch haben, wie ihr eure eigenen vier Wände verschönern könnt als Formel-1-Fans. Und dabei sogar noch Geld sparen, nämlich mit den
lasergeschnittenen
und handgefertigten Streckenmodellen unseres Partners miniracetracks.com. Die sind wirklich sehr, sehr schön, sehr detailliert und jedes Modell besteht aus mehreren Schichten nachhaltigem Holz. Und die ganzen Modelle werden auch in Deutschland produziert. Die haben auch ganz viele, viele Strecken aus dem aktuellen Rennkalender und tatsächlich auch einige Klassiker in ihrem Sortiment.
So ist es. Die gibt es auch in unterschiedlichen Größen. So klein für den Schreibtisch, ganz groß auch für die Wand und ein bisschen was dazwischen. Und wenn ihr so ein Streckenmodell wollt, dann solltet ihr euch beeilen. Unsere gemeinsame Aktion mit miniracetracks.com gilt noch bis zum Ende diesen Monats. Ja, 31.07., der 31. Juli ist die Deadline. Bis dahin könnt ihr über den Code IKF-10 ganze 10% auf eure Bestellung sparen. Also Freunde, haltet euch ran, kauft, was das Zeug hält.
Ja, und jetzt sprechen wir nochmal über dieses unfassbare Überholmanöver von Franco Colapinto. Das hat man ja auf Sky, also je nachdem, wo ihr es geschaut habt, aber auf Sky Deutschland tatsächlich nur in so einem kleinen Splitscreen gesehen. Und es war, also in den Highlights vom Rennen haben sie es dann nochmal groß gezeigt. Und es lohnt sich auf jeden Fall inzwischen wahrscheinlich auch auf YouTube unbedingt reinziehen, falls ihr es verpasst haben solltet. Also es ist auf jeden Fall das Manöver des Rennens, vielleicht sogar der ganzen Saison, und da übertreiben wir nicht. Franco Colapinto, was hat er denn gemacht? Er lag auf Rang 12 hinter Lawson und Gasly und damit eben Gasly eben seinen Teamkollegen. Und Lawson ist ja, wie wir wissen, jemand, der alles andere als leicht zu überholen ist. Also da hat er zwei ganz, ganz harte Brocken am Start gehabt. Und Lawson zog dann, oder sagen wir andersrum, Gasly hat angegriffen, Lawson zog dann im Windschatten wieder neben Gasly, und Colapinto hat dann die freie Innenbahn genutzt. Also die waren da im Prinzip zu dritt nebeneinander, ja, vor Lecombe hat er dann beide ausgebremst in einem Zug und ist dann von Platz 12 auf Platz 10 vor, also hat dann einfach beide aufgeschnuppt. Und die, die sich mit Formel 1 Geschichte ein bisschen auskennen, erinnern sich vielleicht an Häkkinen gegen Schumacher aus dem Jahr 2000, als beide in einem ähnlichen Manöver am Start waren. Da musste der überrundete Zonta an der gleichen Stelle dann die beiden vorbeilassen, und dann ist eben links Schumacher vorbei und rechts dann Häkkinen und hat sich gedacht, ja, ich bin schneller als ihr beide, als Zonta sowieso, aber auch als Schumi, und hat dann mit einem unfassbaren Harakiri oder Häkkiri-Manöver, schlechter Wortwitz, die Führung übernommen. Und damals ging es tatsächlich um den Sieg und um die WM. Jetzt ging es zwar nur um einen Punkt, aber Dave, es, also ich persönlich fand das sogar noch krasser als das, was Häkkinen gemacht hat, weil es eben keine Überrundung war, sondern ein Dreikampf um die Positionen 10, 11, 12.
Doch. Krasser würde ich jetzt nie sagen. Ich meine, da haben Häkkinen und Schumacher gekämpft, ja, und da ging es wirklich um alles, und der Kampf ging da auch schon ein paar Runden. Ja. Das jetzt mit Colapinto war ein opportunistisches Manöver, aber das hat er perfekt umgesetzt. Er hat doppelten Windschatten bekommen, ja, von Lawson und von Gasly vor sich, und hat sich gedacht, na komm, gehe ich ganz innen rein, das kann man schon mal machen. Mich hat es tatsächlich auch erinnert an eine Szene, die wir von Danny Ricciardo gesehen haben in Baku damals. Da hat er, glaube ich, sogar drei Autos überholt am Ende der Geraden mit einem ganz ähnlichen Manöver. Die waren da vor ihm am Kämpfen. Er hat sich rangesaugt in doppelten und dreifachen Windschatten und ist dann ganz innen gefahren, hat natürlich den Bremspunkt perfekt getimt, perfekt erwischt. Das ist auch Colapinto hier gelungen. Ja? Also hat die Kurve genau richtig bekommen und ja, ist dann perfekt vor allen Kontrahenten, die er da überholen wollte, in die Kurve reingegangen. Also ganz, ganz, ganz tolles Manöver. Und diesen Punkt hat sich auf jeden Fall Franco Colapinto verdient. Und während wir das hier aufzeichnen, kämpfen die Argentinier von Franco Colapinto übrigens gegen die Spanier von Alonso und Sainz um den WM-Titel beim Fußball. Wir gucken dann später mal rein, wie es da gerade steht. Wir können es euch nicht sagen, aber wenn ihr das hier seht, ist das Finale eh schon Geschichte, und ihr wisst natürlich, wie es ausgegangen ist.
So wie wir auch. Also, aber wir sind tatsächlich auch am Ende angekommen von der Episode, und eins kann man auf jeden Fall sagen. Also Antonelli auf jeden Fall verdienter Sieger und jetzt noch klarerer WM-Favorit nach dem Rennen in Spa, und Ferrari ist aber nicht so weit weg und auch auf eben schwierigen Strecken konkurrenzfähig. Das kann jetzt tatsächlich in den nächsten Phasen der WM noch wirklich, wirklich lustig werden. Und Russell, der muss jetzt darauf hoffen, dass ihm Mercedes endlich mal ein technisch gleichwertiges Auto zur Verfügung stellt. Also nochmal ganz klar an der Stelle gesagt, also wir sagen nicht, das muss man ganz klar unterstreichen, dass Mercedes da jetzt irgendwie intrigiert gegen Russell und die mit Absicht was Schlechteres hinstellt, ja. Sondern es ist einfach bei diesen komplexen Autos manchmal so, das hat ja auch Pierre Gasly unter anderem auch eine ganze Weile gehabt, so ein ähnliches Problem, dass er nicht wusste, warum das Auto nicht funktioniert hat. Und ich glaube auch in den letzten zwei Saisons, mir fallen die Fahrer nicht ein, aber das ist auf jeden Fall schon öfters vorgekommen.
Ja, Perez war auf jeden Fall auch ein Kandidat.
Stimmt, Perez war einer, ja. Und das sind halt so Sachen dann, da muss man manchmal über mehrere Rennen dann das Auto wirklich komplett durchleuchten, und dann kommt man irgendwann drauf, ja. Und ich hoffe für Russell und für die WM, dass das ja früher als später passiert. Aber das muss passieren, und Mercedes muss natürlich ein bisschen an der Zuverlässigkeit arbeiten. Ja. Dann sind sie sicherlich auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg und können die Meisterschaft ganz bestimmt für sich entscheiden. Das können sie wahrscheinlich auch so, aber ich denke mal, Toto Wolff, der wird nicht ganz happy sein mit diesem Wochenende, ja. Denn da gibt es schon noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen. Ja.
Kleine Geschichtslektion noch am Ende der Episode, dass man dann irgendwann ein Chassis wechselt für einen Fahrer, der da irgendwelche Gremlins im Auto wähnt, ist gang und gäbe in der Formel 1, ja. Das ist so das letzte Mittel, wenn gar nichts mehr funktioniert, keine Setup-Einstellungen und so, dann nimmt man ein anderes Chassis, man vermutet vielleicht irgendeinen kleinen Riss im Carbon oder so. Hatte Sebastian Vettel übrigens auch mal. Und da gibt es eine tolle Geschichte von Ross Brawn und Michael Schumacher. die hatten an ihrer gemeinsamen Zeit auch mal so eine Phase, da lief es irgendwie nicht und keiner kam irgendwie drauf und Michael Schumacher bestand dann darauf, dass man das Chassis wechselt. Und Ross Brawn hat dann erzählt, ja, wollten sie aber nicht machen, die waren sich 1000%ig sicher, dass am Chassis nichts ist. Sie haben allerdings die Plakette verändert mit der Seriennummer. Und das hat Schumi dann gesehen, so, ah, okay, andere Plakette. Er hat wahrscheinlich gedacht, okay, die haben jetzt das Chassis gewechselt. Plötzlich lief es wieder, ohne dass sie das Chassis wirklich gewechselt haben. Also nur die Plakette hat schon gereicht. Also es ist auch sehr viel Psychologie in meinem Spiel. Vielleicht kleiner Tipp an Toto Wolff, ja, versucht es nochmal damit. Ja, kann funktionieren, wir wissen es nicht. Was wir allerdings wissen, wir werden uns ranmachen an die Fahrernoten. Das wird eine tolle Folge. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wie gesagt, ich habe einige Zehner-Kandidaten im Kopf. Wir werden auf jeden Fall auch über Piloten sprechen, die jetzt in dieser Folge hier zu kurz kamen. Namentlich zum Beispiel Arvid Lindblad hat eine fantastische Leistung gezeigt in Spa. Gabi Bortoleto auch sehr, sehr stark wieder unterwegs. Nico Hülkenberg leider mit ein bisschen Pech wieder, für ihn ging es im Rennen. Ja, eher nach hinten als nach vorne. Wir werden sprechen über Probleme bei Cadillac, bei Aston Martin und. Die dürft ihr nicht verpassen. Also Kanal abonnieren, Podcast abonnieren, dann hören, sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Ansonsten, wenn euch was auf der Seele brennt, immer gern ab in die Kommentare. Da diskutieren wir gerne mit euch, Freunde.
Ja, so sieht's aus. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.